Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 6. November 2024. Markus Somm und Peter Hosli mit einem Bern einfach Spezial. Besser würde man sagen, Washington einfach. Selbstverständlich ist alles heute nur noch Amerika gewidmet. Es geht um Amerika. Der Peter Hosli ist Leiter von der Journalistenschule von Rignier und gleichzeitig Reporter für Rignier. Hat sehr viele Sachen jetzt auch geschrieben. Natürlich über die Wahlen. Ist jetzt in Amerika. Hat 30 Stunden auf dem Buckel. Also wenn er zwischendrin einschläft, dann müsst ihr das verzeihen. Peter, danke vielmals, dass du da dabei bist.
Ja, sehr gern. Ich bin in Florida. Ich war an der Wahlnacht von Donald Trump, an der Wahlfeier, die in West Palm Beach stattgefunden hat, im Convention Center. Das ist etwa 5 Autominuten entfernt von Mar-a-Lago, wo Donald Trump ja jetzt lebt.
Und erzähl mal, wie war das an dieser Party? Wie war die Stimmung am Anfang? Sind sie noch sehr ängstlich oder von Anfang an optimistisch? Wie hast du das erlebt?
Also, wir mussten sehr früh anfangen. Als Medienschaffende hat man am Morgen, am 8. Uhr, sein Material reinbringen müssen. Und nachher hat man eine Stunde Zeit gehabt, um das auszubauen. Und dann mussten wir gehen. Weil nachher ist der Secret Service gekommen. Und zwar mit Hunden und schwer bewaffneten Leuten sind in die Hallen rein und haben unser Material beschnüffelt. Und dann haben wir am Nachmittag um 4 Uhr wieder rein können. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Donald Trump seinen Gästen französischen Rotwein serviert hat. Und das ist noch interessant, bei Make America Great Again oder America First serviert er nicht kalifornischen Wein, sondern französischen Rotwein. Das hat aber der Stimmung nichts angetan. Was er auch noch serviert hat, sind vegetarische Frühlingsrollen und Charcuterie. Also es ist ein recht interessantes Menü, das da war. Und dann ist das eine sehr traditionelle, konservative Gruppe, die sich dort versammelt hat. Die meisten Leute sind rot angezogen. Ich habe sogar ein Kind gesehen, das wirklich eine rote Krawatte, rote Hosen und rote Hosenträger angehört. Es war ein typisch republikanischer Anlass gewesen, wo die Leute schon recht früh ziemlich fröhlich waren, weil die Resultate gezeigt haben, dass es in eine Richtung geht, nämlich, dass der Donald Trump besser abschneidet, als das man vorhergesagt hat.
Wohin hat es gekippt? Wann haben die Leute realisiert, jetzt langt es, jetzt wird er wieder Präsident?
Ich glaube, es hat gekippt bei Virginia, wo ja kein Swing State ist, wo der Donald Trump auch nicht gewonnen hat. Aber dort hat man gesehen, dass er besser abschneidet. Und der zweite Staat, wo auch kein Swing State ist, aber wo der Donald Trump viel besser abgeschnitten hat, als das man das erwartet hat, das war in Florida. Das ist der Staat, wo ja auch jetzt seine Heimat ist und wo die Wahlparty stattgefunden hat. Wo man das gesehen hat, dort haben die Leute gesagt, das wird ein guter Abend oder eine gute Nacht für den Donald Trump.
Jetzt hat er ja, wir sind immer noch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, oder besser gesagt, nein, es wird immer noch auszählt. Es gibt noch ein paar Staaten, die noch offen sind, aber es ist schon ganz verrückt, wie viele Staaten er gewonnen hat. Er hat am Schluss hat er wahrscheinlich in alle Swing States wird er wahrscheinlich gewinnen. So sieht es aus. Alle die Battleground States, die berühmten. Jetzt du, Peter, das muss man vielleicht mal wissen. Der Peter Hosli ist für 12 Jahre Korrespondent in New York und er hat da für verschiedene deutsche und Schweizer Medien geschrieben. Unter anderem Facts und Cash kennt Amerika wirklich wie seine Hosentaschen und hast auch jetzt wieder das Jahr 22 Staaten besucht. Und ich glaube, das ist etwas, was viel, viel europäische Journalisten eben nicht machen und keine Ahnung haben, wie so die Stimmung ist. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, schon vorher. Ich muss sagen, oder? Also, da muss ich jetzt dich mal wirklich absolut loben. Der Peter Hosli war jemand, der schon im Frühling gesagt hat, oder im frühen Sommer gesagt hat, ich merke es. Die Stimmung ist ganz eindeutig auf Wechsel. Es ist eindeutig eine grosse Unzufriedenheit mit dem Biden und mit den Demokraten. Du bist schon sehr bestätigt worden, Peter, oder?
Ja, also der Wahlausgang hat eigentlich das bestätigt, was ich wirklich schon früher gemerkt habe, nämlich, dass es in den USA so etwas gibt wie eine Trump-Nostalgie. Wir haben die Leute, ich bin zum Beispiel im Februar bin ich durch Montana gereist. Das ist natürlich ein republikanischer Staat, aber dort haben mir schon die Leute gesagt, hey, eigentlich ist es besser gewesen, wo der Donald Trump Präsident war, als jetzt, wo der Joe Biden Präsident ist. Was mir besonders aufgefallen ist, ist dann im Sommer, wo ich wirklich eine Tour gemacht habe durch die Swing States. Und dort ist es schwierig gewesen, einen Anhänger oder eine Anhängerin für den Joe Biden zu finden. Die Leute haben eigentlich wirklich über die drei Sachen geredet, wo dann der Donald Trump ist im Wahlkampf geredet. Und sie haben gesagt, die Preise sind viel zu hoch. Sie haben über die Migration geredet. Und der dritte Teil, der wirklich auch wichtig ist, sie haben darüber geredet, dass es Krieg gibt auf der Welt, in der Ukraine, im Nahen Osten. Und das hat es unter Donald Trump nicht gegeben. Das sind eigentlich die drei Sachen, wo er immer wieder darüber geredet hat und wo mir aufgefallen ist, dass die Menschen in den USA über diese Sachen reden. Und dort gibt es wirklich so einen, dort gibt es eine Kluft zwischen den Medien, die über das berichten, und den Menschen, die das erleben. Die Medien haben eigentlich sehr wenig über das berichtet und die Menschen haben sehr viel über das erzählt. Und Donald Trump hat das wahrgenommen und das ist mir früher aufgefallen. Und mir ist es eigentlich klar gewesen, nach dem Parteitag der Demokraten in Chicago, dass Kamala Harris wird verlieren. Und zwar, weil der Parteitag der Demokraten, das ist eine sehr skurrile Angelegenheit gewesen. Ich habe über 100 Reden gehört und in diesen 100 Reden ist es eigentlich nur um Donald Trump gegangen und gar nicht um Kamala Harris. Also Kamala Harris hat nicht ein Argument präsentiert, warum er sie soll wählen, sondern die Leute haben einfach Donald Trump angegriffen. Und ich glaube, wenn man etwas lernen kann oder wenn eine politische Lektion erteilt worden ist in dieser Wahl jetzt, dann ist es das, dass es nicht lange gegen etwas zu sein, um ins Weisse Haus zu sein, sondern man muss eine Geschichte präsentieren für etwas. Und das hat Kamala Harris nicht gemacht.
Aber wir können jetzt gerade mal ein bisschen anfangen, eben über die Ursachen reden, von dem, wo wir jetzt schon mal sagen, ich meine, es ist ein historisches Comeback. Das hat es noch nie gegeben, dass ein Präsident, der wirklich am 6. Januar 2021 am Ende war, wo ich auch absolut überzeugt war, jetzt ist nie mehr überleben, der hat sich völlig diskreditiert in dieser alten Demokratie. Das geht nicht. Eine Wahl in Frage stellen, dann noch irgendeinen Riot zulassen. Kann man dann lange darüber reden, wie viel Verantwortung hat er und wie viel nicht. Aber das spielt gar keine Rolle. Das war so ein katastrophales Bild gewesen. Und jetzt ist der 4 Jahre später wieder da. Also die Ursachenforschung ist wirklich wichtig. Und vielleicht in dem Anschluss zu dem, was du gesagt hast, ich bin jetzt auch in vielen Diskussionen gewesen, so ein bisschen, auch im Schweizer Fernsehen und so weiter, was mir schon auffällt, ist, die Leute nehmen die Wähler nicht mehr ernst. Ich glaube, das ist eines der grossen Phänomene, nicht nur für uns Journalisten, sondern für alle, das sind ja nicht nur alle Journalisten gewesen, die jetzt da mitgeredet haben, sondern für die ganze akademische Elite. Es spielt nicht einmal so eine Rolle, ob man links oder rechts ist. Die Leute haben einfach das Gefühl, da ist da irgendein Stimmvieh rum und die muss man irgendwie bei Laune behalten, indem dass man irgendwie lacht und Joy, oder? Das ist bei der Harris ist ja die einzige Botschaft gewesen. Wir sind so froh, wir haben sie so gut, wir haben sie so lässig. Das ist eine Art von, es ist eine Mischung zwischen Arroganz und Weltfremdheit. Wenn du das Gefühl hast, in der Demokratie geht es den Wähler eigentlich nur noch irgendwie eben, wie siehst du aus, was hast du für eine Hautfarbe, bist du eine Frau, bist du ein Mann, bist du schwul, bist du nicht schwul, bist du heterosexuell. Die Leute nehmen die Wähler nicht mehr ernst. Und ich finde das noch interessant, was du gesagt hast. Drei Themen haben die Leute beschäftigt. Drei Themen. Ganz konkrete politische Themen. Und der Trump, halt der Unternehmer, geht halt hören, was will der Kunde? Was will der Kunde? Und tut dann nachher entsprechende Politik machen. Wenn wir jetzt eben auf die Ursachen gehen, Peter, was würdest du jetzt sagen, wenn du musst über dem Erklären vom Mars, warum ist der Trump wieder zurückgekommen?
Also, ich glaube, warum er die Wahl verloren hat, warum er die Wahl gewonnen hat, kann man zuerst mal sagen, er hat wirklich eine schlechte Konkurrentin gehabt. Kamala Harris ist keine gute Kandidatin gewesen. Kamala Harris hat man im Sommer austauscht und die hat eine Begeisterung ausgelöst, die eben nicht real war. Es war eine Art eine falsche Begeisterung gewesen. Das Einzige, was sie angeboten hat, ist die Möglichkeit, dass man könnte den Trump schlagen. Ich habe dann aber auch wieder in Chicago sehr viel von ihren Anhängerinnen und Anhängern gefragt, warum sie so begeistert sagen von der Kamala Harris. Und niemand, wirklich niemand, hat einen Grund können sagen, ausser dass sie die Möglichkeit gibt auf einen Sieg der Demokraten. Das ist der eine Punkt. Also Kamala Harris ist eine schwache Kandidatin gewesen. Viele schwächere Kandidatin als Hillary Clinton übrigens. Und ich glaube, Depression, wo die Demokraten jetzt drin sind, ist geringer, als sie war vor 8 Jahren, wo Hillary Clinton nicht gewählt worden ist. Weil Hillary Clinton hat viel mehr Leute angesprochen. Und der zweite Grund ist, warum der Donald Trump gewählt worden ist, das ist einfach schon sein politischer Instinkt. Er spürt, was die Leute bewegt. Das hat er schon gespürt vor 8 Jahren und jetzt hat er das wieder gespürt und er hat über das geredet und er hat eigentlich einen versöhnlicheren Wahlkampf betrieben, als dass er das vor 8 Jahren war. Die Hysterie und der Hass, der war auf beiden Seiten. Also das wird oft unterschätzt. Ich meine, ich bin an verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump und von der Kamala Harris und die Angriffe, also die Anhänger und die Anhängerinnen von der Kamala Harris haben den Hitler-Vergleich immer wieder gebracht. Sie haben Donald Trump als Krebsgeschwür von Amerika bezeichnet. Donald Trump und die Republikaner haben Kamala Harris als geistig behindert bezeichnet. Also das hat sich etwa die Waage gehalten, die Hysterie und den Hass. Aber Donald Trump hat sich eigentlich wohler gefühlt in dem Wahlkampf. Ich meine, er ist in einen McDonald's gearbeitet und hat dort Pommes frittiert und hat die ausgehändigt. Und das war einfach ein lustiger Moment gewesen. Oder nachdem der Joe Biden seine Anhänger als Müll bezeichnet hat, hat er eine Pressekonferenz in einem Müllwagen abgehalten. Man hat richtig gespürt, dass da eine gewisse Fröhlichkeit da ist und es hat eine Journalistin von Left, Right and Center, das ist ein Podcast, den ich sehr oft höre, hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, eigentlich gönnt am Schluss die Person, wo der Vibe am besten ist. Und der Vibe ist letztendlich fröhlicher gewesen beim Trump als bei der Kamala Harris.
Genau, man hat das Gefühl gehabt, er tut sich wirklich noch vergnügen, oder? Bei der Harris ist am Anfang wirklich gewisse Joy da gewesen. Auch bei ihr hat man das Gefühl gehabt, sie ist wirklich begeistert. Aber eigentlich vor allem begeistert über sich, dass sie jetzt Kandidatin ist. Aber nachher ist das wirklich verflogen und irgendwie ist dann immer, ja, man hat wirklich gemerkt, es ist mühseliger geworden. Sie hat gar nicht mehr so richtig Freude gehabt. Also das glaube ich auch. Wenn wir jetzt ein bisschen ins Tiefere noch gehen bei den Ursachen, oder? Wenn man Zahlen anschaut, ist ja schon unglaublich, wie sich die Republikanische Partei unter dem Donald Trump jetzt geändert hat. Erstens die Partei selber, aber eben vor allem auch die Wählerbasis. Ich meine, das ist wahnsinnig. Er hat jetzt wahrscheinlich wieder den ganzen Blue Wall hat er wieder gewonnen, oder? Also Wisconsin hat er gewonnen, Michigan wahrscheinlich auch. Ohio sowieso schon, das ist schon länger so. Also das ist unglaublich, wie er in die Arbeiterklasse reinkommt. Und wirklich eben, das ist ja auch so ein absoluter Fehlglaube von den Demokraten über alle Rassen hinweg. Jemand, der $3,000 verdient im Monat und plötzlich 20% mehr muss zahlen im Supermarkt, das spielt einfach keine Rolle, ob der schwarz ist oder Latino oder Asiat oder weiss. Das ist eben genau so eine unglaublich, auch so eine meiner Meinung nach arrogante Haltung von der Oberschicht, die das Gefühl hat, ja, die sind ja zu dumm. Die sind eigentlich zu dumm. Die sind ja einfach nur, das sind ja so tribalistische Gruppen da, die, das Einzige, was die verstehen, ist ihre Hautfarbe. Das ist nämlich eine unglaubliche Arroganz dahinter. Und wenn man jetzt das ein bisschen ins grössere Licht hineinstellt, ich glaube, und da wird aber noch interessant, wie der Trump mit dem umgeht. Ich glaube, Quellen von diesen Problemen, die die Demokraten haben, ist ja, dass sie eigentlich seit den 90er Jahren die Arbeiter fast verloren haben, oder? Also, es hat angefangen mit dem Bill Clinton, der eigentlich noch Verständnis gehabt für das, aber dann halt gleich wichtige Entscheidungen gemacht hat, NAFTA, nachher China in die WTO aufgenommen, das war auch beim Bill Clinton, wo die Deindustrialisierung von Amerika massiv vorantrieben hat. Und natürlich haben die immer noch gesagt, wir sind näher bei den Gewerkschaften, aber die Arbeiter in Amerika haben irgendwie gemerkt, hey, die Partei, die ist nicht mehr bei uns, die tut sich beschäftigen mit Transgender, Toiletten und über Identität und Rassismus und Sexismus, alles das Zeug. Das, glaube ich, ist die grosse historische Leistung von dem Donald Trump, dass der eben, du hast es vorhin gesagt, politischer Instinkt, das irgendwie gemerkt hat, die kann er holen, weil Demokraten haben die zuerst verloren und die sind fast eigentlich heimatlos geworden.
Ja, und ich meine, die Spaltung, wo wir so viel darüber reden in dem Land, das ist eben letztendlich nicht nur eine ideologische Spaltung, sondern in erster Linie eine wirtschaftliche, ökonomische Spaltung. Du hast es gesagt, oder? Mit diesen 3'000 Dollar im Monat. Es gibt Leute, die mit 30'000 Dollar im Jahr eine Familie ernähren in den USA. Und der Donald Trump tut die Leute ansprechen und Demokraten machen das eben nicht mehr. Demokraten sind heute die Leute, die in den ökonomischen Zentren sind, in New York, im Silicon Valley und in Hollywood. Und die Kluft, die ist viel grösser als die ideologische Kluft. Ich meine, Amerika ist nicht so links-rechts oder links-bürgerlich, wie das in europäischen Ländern sind. In den USA sind selbst die Linken eher bürgerliche oder liberale Leute. Aber die ökonomische Spaltung, die ist in den letzten Jahren massiv auseinandergegangen. Es gibt eine Elite und es gibt die Leute, die glauben in den USA, dass sie abgehängt werden. Und mit diesen Leuten hat Donald Trump in den letzten 10 Jahren geredet und letztendlich erbt er jetzt quasi den Verdienst von dieser Arbeit. Und was man schon muss sehen, Donald Trump hat in diesem Wahlkampf wahnsinnig viel geschafft. Er hat zum Teil 6-7 Wahlkampfveranstaltungen gemacht, pro Tag, das ist ein 78-jähriger Mann, also ein alter Mann, und er hat das durchgehalten und er ist eigentlich viel weniger griesgrämig gewesen, als dass man das erwartet hat und dass man ihn auch vor 8 Jahren oder vor allem vor 4 Jahren wahrgenommen hat. Und durch das hat er schon auch einen Wandel gemacht, den ich interessant finde.
Was ich auch interessant finde, ist eben, wenn du Zahlen anschaust, ich meine, 55% von den Amerikanern, die keinen College-Abschluss haben. Und das ist eigentlich in Amerika so wie eine statistische Kategorie, die eigentlich sagt, das ist Arbeiter, das sind einfache Leute, das sind Gewerbler, das sind Teilzeitarbeiter, Coiffeusen und so weiter. Das ist wirklich die jetzige Arbeiterschaft. Das sind natürlich nicht mehr Stahlarbeiter wie früher, aber das sind die Arbeiter. 55% von denen hat er gewonnen. Der Republikaner Donald Trump spricht jetzt mehr von diesen Leuten an, als das Demokraten schaffen. Und das ist meiner Meinung nach, das ist eigentlich das Ende. Also, das Ende ist übertrieben, sie werden sich erholen, aber das ist eigentlich das Ende der Demokratischen Partei. Etwas, was wir ja in Europa genauso kennen, oder? Eine SPD, wo die Leute nicht mehr ansprechen kann, unsere SPS, die auch nichts anderes ist als eine linksbürgerliche Partei von Akademikern, die ab und zu noch ein Coiffeur vielleicht einmal sich verirrt in der SP-Wahlliste. Es ist ein Phänomen, das alle im Westen eigentlich kennen. Und jetzt kommt meine Frage, Peter, was ich nicht verstehe, das gilt auch für Europa, aber jetzt mal auf Amerika bezogen. Wieso haben das Demokraten nicht gemerkt? Wieso? Ich meine, zum Beispiel habe ich auch einen guten Artikel, ich weiss nicht mehr, wer es geschrieben hat, gesagt, hey, seit 3 Jahren haben die Amerikaner gesagt, die Umfragen, die Inflation schießt uns an. Sie haben gesagt, die Immigration ist zu viel, haben wir nicht gern. Drittens haben sie auch gesagt, hey, überall ist wieder Krieg und wir zahlen wieder alles, das stört uns. Wieso haben die Demokraten nicht reagiert? Wieso haben die nie das Gefühl gehabt, hey, unsere eigenen Leute sagen uns, was sie wollen? Warum haben sie nicht reagiert?
Ich glaube, das ist eine Partei, die letztendlich immer in einem miserablen Zustand ist. Ich meine, die haben 3 Jahre lang haben sie verheimlicht, dass der Joe Biden mentale Probleme hat. Es ist ihnen nicht gelungen, einen Ersatz aufzubauen für den Joe Biden. Das haben sie völlig versiebt. Dann haben sie im Juli haben sie quasi den Joe Biden zum Rücktritt gedrängt. Und haben auf eine Kandidatin gesetzt, die sehr einen schlechten Track Record hat, wo man sich vor ein paar Monaten noch überlegt hat, ob man sie auswechseln soll, damit Joe Biden mit einem anderen Vizekandidaten antreten kann. Und jetzt hat Kamala Harris verloren. Das ist eine Partei, die letztendlich von Barack Obama in der Abgewirtschaft worden ist. Und Barack Obama hat eine Politik gemacht, wo sehr links war und wo vor allem sich um die Elite an den Hochschulen und in den Cafés in Brooklyn und in Los Angeles gekümmert hat. Das war völlig abgehoben gewesen. Der Barack Obama, da wird man wahrscheinlich in 50, 60 Jahre Geschichtsbücher schreiben, wie er die Partei abgewirtschaftet hat. Und er war die Person, die letztendlich die Arbeiterklasse vernachlässigt hat. Und Barack Obama, auch mit Donald Trump zusammen, hat zur Spaltung von dem Land beigetragen, nämlich zu der ideologischen Spaltung. Und jetzt, und das finde ich, das ist die Herausforderung, die jetzt Donald Trump hat. Ich bin gespannt, wie er die 4 Jahre nutzt, um allenfalls die Spaltung anzugehen und über das zu reden.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen voraus, oder? Gerade in Europa, wo die Leute teilweise nicht so gut kennen Amerika, das ist klar, aber vor allem auch, da muss man vielleicht jetzt auch mal sagen, von den Medien auf eine Art desinformiert werden, wo, also muss ich wirklich langsam sagen, diesen Leuten muss man langsam wirklich die Lizenz entziehen, dass sie überhaupt den Beruf noch dürfen ausüben. Ich finde wirklich, ich meine, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht im Nebelspalt in der Schweiz, und ist mal rausgekommen, zuerst 76% würden Harris wählen. Okay, das kann man ja noch verstehen, ist okay. Aber das Verrückte habe ich gefunden, dass etwa nur 9% damit gerechnet haben, dass der Trump könnte gewinnen. Das heisst, die haben nie sich vorstellen können, und haben wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass in allen Umfragen klar war, 50% der Amerikaner sind auf der Seite von Trump. Also so eindeutig kann das nicht sein. Aber das haben die Leute nicht mehr gewusst, weil, ja, ich muss es sagen, weil viele von unseren Kollegen einfach sehr, sehr viel Zeug schreiben, wo sie gerne hätten, dass es so wäre, und nicht so, wie es halt ist. Aber wenn wir jetzt ein bisschen vorher schauen, was erwartest du von dieser Präsidentschaft in 4 Jahren Donald Trump?
Ich denke, das wird eine sehr traditionelle republikanische Politik sein, und das heisst Steuern senken. Das wird das Hauptziel sein von dieser Präsidentschaft, zusammen mit dem J.D. Vance, der das auch will, und er tut jetzt J.D. Vance schon als seinen Nachfolger aufbauen. Das hat er übrigens auch an dem Wahlabend schon gemacht. Er hat ihn wirklich lanciert. Also ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite ist, er wird wahrscheinlich wirklich den Druck erhöhen auf die anderen NATO-Länder, damit die mehr investieren in Verteidigung, mehr ausgeben für die Rüstung, was für mich die grosse Blackbox ist. Und das weiss ich nicht, weil er einfach auch fast nicht darüber gesagt hat, ist, was er mit der Ukraine macht. Das ist für mich unklar. Ich meine, wenn er sagt, er könne den Krieg in einem Tag lösen, das würde heissen, dass die Ukraine müsste den Landgewinn von den Russen abgeben. Und ich denke, das wäre nicht im Sinn von Europa, das wäre etwas Tragisches. Dann würde Donald Trump als Verlierer dastehen oder Amerika als Verlierer dastehen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass er das doch nicht macht. Aber für mich ist das das grosse Rätsel, und ich kann die Frage nicht beantworten.
Also das sehe ich genau gleich. Also wenn ich vorher schaue, würde ich sagen, das ist das grösste Risiko aus meiner Sicht. Dass er da meiner Meinung nach bei der Ukraine wirklich Fehler macht, den Russen angibt, zu viel angibt, nichts überkommt dafür oder zu wenig überkommt, irgendwelche Zusicherungen von Putin, die eigentlich nichts wert sind, das wissen wir. Also da habe ich auch die grössten Bedenken, weil sonst, muss ich sagen, geopolitisch, da bin ich am wenigsten besorgt. Da finde ich sogar fantastisch, da bin ich gar nicht besorgt. Ich glaube, für den Nahen Osten wird das ein absoluter Gamechanger sein. Iran wird eins für alle Mal jetzt zurückgebunden. Ich glaube, dass auch Israel jetzt den Krieg relativ schnell kann entscheiden für sich. Das ist auch gut. Ich glaube auch, dass der Trump gut ist für China. Dass er nämlich alle die Unsicherheiten, die halt Biden gegeben hat, mit seiner Schwäche, er tut bereinigen, also die Chinesen machen sich keine Illusionen, was den Trump betrifft. Also das ist sicher sehr gut. Ich glaube auch, es ist wahnsinnig wichtig für uns alle im Westen, dass die Amerikaner als Ordnungsmacht das wieder ernst nehmen und die Armee aufrüsten. Wir haben jetzt erlebt, 4 Jahre lang, was das heisst, wenn es keine amerikanische Grossmacht mehr gibt. Dann ist geopolitisch alles möglich. Dann haben wir plötzlich überall Krieg. Und jeder Terrorist und jeder Diktator hat das Gefühl, er müsse auch noch sein Süppli kochen auf Kosten vom Westen oder meistens ja auf Kosten von den eigenen Leuten und den Nachbarn. Also da glaube ich, ist gut, aber bei der Ukraine bin ich auch unsicher. Was ist so, das ist auch noch so eine typische europäische Sorge, was haltest du von der Gefahr Zölle, oder? Dass er da den ganzen Freihandel abwürgt, weil er überall mit Zöllen operieren will. Was ist da deine Einschätzung?
Also, ich meine, ich rede mit Ökonomen. Ich habe schon 2016 mit Ökonomen geredet, die haben genau die gleiche Warnung gesagt. Ich halte das für eine relativ dumme Idee, ehrlich gesagt, mit diesen Zöllen, weil der freie Handel hat uns reich und flexibel und innovativ gemacht. Und weil es eine dumme Idee ist, hoffe ich, dass er sie nicht in dieser extremen Art und Weise umsetzen kann. Wo die Zölle allerdings funktioniert hat, und das hat ja auch dann der Joe Biden übernommen, das ist bei China. Und China ist natürlich eine Grossmacht, wo man irgendwie muss in Schach überkommen. Das hat Donald Trump in seiner ersten Amtszeit sehr gut gemacht. Das ist ihm gut gelungen und Joe Biden hat ihm das einfach übernommen. Ich denke, für die Exportindustrie, auch für die Schweizer Exportindustrie, sind die Zölle sicher nicht etwas sehr begrüßenswert. Und dort finde ich den J.D. Vance natürlich eine grössere Gefahr, weil er hat so einen populistische Wirtschaftsvorstellung, wo er wirklich meint, mit Zöllen können wir jede Fabrik wieder in die USA zurückholen. Und das finde ich schon eine sehr veraltete Art. Ich meine, man hat im 19. Jahrhundert so die Art von Geld eintrieben für den Staat. Und ich denke, wenn er das würde umsetzen, das würde nicht gut rauskommen.
Und das hat natürlich jetzt mit der Wirtschaftspolitik auch zu tun, aber ist also sonst einfach eine interessante Geschichte. Ich meine, das grösste Phänomen neben dem Trump, meiner Meinung nach, jetzt in dem Wahlkampf, ist natürlich auch der Elon Musk gewesen, oder? Dass da der reichste Mann von der Welt und aus meiner Sicht wirklich, das ist das Unternehmergenie von unserer Zeit, sich so eindeutig auf die Seite von Trump gestellt hat, ist ganz wichtig gewesen. Er hat auch irrsinnig viel gespendet, 118 Millionen eingesetzt und ich glaube sogar, dass er eben das sogenannte Ground Game wirklich revolutioniert hat. Er hat das wirklich gemacht, was ich gehofft habe. So wie der Zuckerberg bei den Demokraten vor 4 Jahren hat jetzt das eigentlich der Musk gemacht. Vor allem Pennsylvania, glaube ich, hat er sehr, sehr viel erreicht. Was für eine Rolle spielt Elon Musk jetzt in dieser neuen Regierung? Was denkst du, was könnte da möglich sein?
Also ich möchte zuerst noch schnell anführen. Ich meine, wo der Elon Musk wirklich auch ein Gamechanger war, ist mit X, also der das, was früher Twitter war. Also das ist also zum einen ist es eine Propagandamaschine gewesen, aber zum anderen ist es eben auch etwas gewesen, wo man als Journalist hätte können hergehen und sehr viele Sachen gefunden hat, wo man eben in den Medien, auch in den amerikanischen Medien, du hast vorher über die Schweizer Medien gesehen, wo man in den amerikanischen Medien wirklich nicht mehr sieht. Ich bin ja jetzt viel Auto gefahren in den USA, habe viel NPR gehört. Ich bin ein bisschen verschrocken, wie wahnsinnig einseitig das Radio berichtet über die USA. Da ist eigentlich jeder Bericht ist gegen die Republikaner und für die Demokraten. Und da hat Elon Musk mit X schon so ein bisschen einen Gegenpol gebracht. Natürlich hat es auch sehr viel Hass und Hysterie auf dieser Plattform, aber die Plattform ist wahnsinnig schnell. Also ich habe dort zum Beispiel zuerst der Stand bei McDonald's gesehen, ist wahnsinnig schnell und es ist wahnsinnig vielfältig. Es ist einfach alles da. Zu deiner Frage, ich meine, der Elon Musk hat angekündigt, dass er ein Drittel vom Staatshaushalt, vom amerikanischen, will kürzen. Also, dass er den Auftrag überkomme, quasi beim amerikanischen Budget den Speck abzuschneiden und ich nehme an, dass der Donald Trump, der ja oft die Sachen umsetzt, die er auch ankündigt, dass er im Elon Musk tatsächlich wird einen Job geben in seiner Regierung. Und dass er wird versuchen, die Kosten aus dem Budget rauszunehmen.
Also ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wo eben, du hast gesagt, Game Changer, aber ich glaube, das ist auch etwas gewesen, wo natürlich die ganze das Charisma von Trump und auch sein wirtschaftliches Know-how noch einmal unterstrichen hat für sehr viele Wähler, oder? Ich glaube, du hast mir das auch erzählt und ich weiss jetzt nicht, wie die Zahlen sind, aber ich nehme an, es ist genau so rausgekommen. Du hast mir auch erzählt, du seist in Michigan gewesen und hast mit den Araber, mit den amerikanischen Araber geredet. Nicht Muslim, muss man sagen. Entschuldigung, nicht Araber, sondern einfach Muslim. Und das war wirklich erstaunlich gewesen, dass die Leute, ja, Palästina ist klar, dass sie da finden, das ist eine Sauerei und dass sie Demokraten aber eigentlich genauso stark kritisieren wie die Republikaner und dann nachher sagen, du musst es vielleicht besser erzählen, du hast es gesagt.
Also wir haben die Araber in Dearborn, Michigan, das ist ein Ort mit einer riesigen Moschee, leben 300.000 Muslime und die haben mir gesagt, ja, sind die eigentlich beide nicht für Palästinenser, aber der Donald Trump, der ist wichtiger für die Wirtschaft und der verstehe ich mehr davon, wie man Geschäft macht. Und das habe ich zum Beispiel auch immer wieder gehört in schwarzen Neighborhoods. Also ich bin zum Beispiel in East Cleveland gewesen. Das ist sehr eine arme Gegend und habe dort mit Schwarzen geredet. Und die haben mir auch gesagt, dass sie Donald Trump werden wählen. Und genau aus den wirtschaftlichen Gründen. Ich glaube, man hat über sehr viele Sachen geredet, oder? Man hat über Abtreibung geredet. Man hat darüber geredet, er ist ein verurteilter Straftäter, aber letztendlich hat eben der James Carville immer noch recht. It's the economy, stupid. Und die Leute haben aufgrund von dem gewählt, was sie in ihrem Portemonnaie haben oder eben nicht mehr haben. Und das hat sich durch alle Wählersegmente durchgesetzt und letztendlich hat Donald Trump wegen dem gewonnen. Sowohl bei den Arabern, wie auch bei den Schwarzen, wie bei den Latinos. Ich bin dann gespannt, zum Beispiel auch, man hat im Vorfeld gesagt, dass viele Frauen für sie wählen und viele junge Männer für ihn. Ich bin dann gespannt, wie sich zum Beispiel Geschlechterunterschied bei diesen Wahlen auch noch aussieht. Das habe ich noch nicht gesehen, die Zahlen.
Ja, und ich glaube, wenn man jetzt das Ergebnis anschaut, ist es vielleicht gar nicht so wahr, dass die Frauen so eindeutige Harris bevorzugt haben, sondern dass sie eben auch im stillen Kämmerchen, das haben sie vielleicht nicht gesagt, aber dann eben auch gewusst haben, Kopfendeckel, ja, Wirtschaft ist eigentlich noch wichtig, oder? Ist halt noch wichtig. Und Preise im Supermarkt sind mühsam. Vielleicht auch zu dem auch noch eine Beobachtung, oder? Ich glaube, beim Trump ist also sein unternehmerischer Rekord, der ist ja in dem Sinn umstritten gewesen, oder? Also die Amerikaner, viele Gegner sagen dann immer, der hat nicht mehr bankrott gemacht, ja, und das ist ja nur irgendwie eben, das ist ja nur eine Immobilie und so weiter. Der Musk hat natürlich einen ganz anderen Glanz reingebracht, was den wirtschaftlichen Sachverstand betrifft. Weil ich meine, das ist jetzt einfach absolut unbestritten. Einer der begabtesten Unternehmer von unserer Zeit. Der hat viele Arbeitsplätze geschaffen. Der hat echte Unternehmen geschaffen. Auch Industrie. Das ist einer, der Kopfendeckel eine neue Autofabrik gebaut hat in Amerika. Das ist sagenhaft. Und ich glaube, das ist halt jetzt, deshalb hat ihm das schon Trump wahnsinnig geholfen, glaube ich, die Unterstützung. Der Musk. Und man hat es ja, ich habe die Victory Speech auch geschaut. Ich meine, er hat niemanden so lange gelobt wie der Elon Musk. Er hat richtig lang über den Elon Musk geredet. Und da merkst du auch, erstens ist er einfach, der typische Trump, er ist einfach begeistert, wenn jemand ein Winner ist. Oder wenn einer einfach genial ist und viel Geld macht und das und prominent ist, das ist für ihn das Beste. Aber der Musk ist ja deswegen einfach ein unglaublicher Superstar gewesen, der ihn unterstützt, der ja, natürlich, Leute das Gefühl gibt, ja, jetzt ist doch gut. Also, wenn Tesla jetzt die amerikanische Wirtschaft übernimmt, dann muss es, dann kommt es ja gut.
Oder der Elon Musk, oder du hast gefragt, warum hat der Trump die Wahlen gewonnen? Ich meine, die Optik von dem Wahlkampf ist eben auch noch interessant. Der Elon Musk hat eine Rakete rückwärts gelandet. Wahnsinn, das hat es noch nie gegeben. Dann gibt's die Optik von dem Attentat, wo der Donald Trump seine Hände aufhebt. Es gibt Optik von ihm mit der Schürze über der Krawatte und dem frisch gebügelten Hemd. Es ist ein wahnsinnig optischer Wahlkampf gsi, oder? Aber es gibt kein Bild von der Kamala Harris, nicht eins, wo irgendeinen ikonischen Wert gehabt, weil Kamala Harris, das dürfen wir auch nicht vergessen, sie hat sich 2 Monate lang versteckt hinter einem Teleprompter. Sie ist zwar von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung gereist, hat Reden abgelesen und ist nachher wieder gegangen, hat keine Fragen beantwortet. Und wo sie dann gemerkt hat, dass das nicht funktioniert, hat sie angefangen, Interviews zu geben, die amerikanischen Networks. Die haben auch nicht funktioniert. Da hat sie zum Teil sehr unsichere Antworten gegeben. Und sie hat vor allem eine Frage komplett verhauen, wo sie gefragt worden ist, was würde sie anders machen als der Joe Biden? Und dort hat sie gesagt, nichts. Und das ist wahrscheinlich der fundamentale Fehler gewesen, den Kamala Harris gemacht hat in dem Wahlkampf. Weil die Menschen leiden unter dem Joe Biden. Und der Donald Trump hat eine Alternative angeboten. Und durch das hat sich Kamala Harris quasi zum Incumbent gemacht, also zur Amtsinhaberin, wo dann Donald Trump hätte können schlagen, obwohl sie das gar nicht ist. Das ist eine komplett vergehene Chance gewesen. Und Kamala Harris hat es wirklich nicht geschafft, in dem Wahlkampf einen ikonischen Auftritt zu haben. Und das Personal, das sie eben gebracht hat, vielleicht noch ein letzter Punkt, Clintons, Obamas, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, das sind auf eine Art wirklich auch Figuren von gestern. Die funktionieren nicht mehr.
Ja, genau. Und eben der andere hat den Musk und den Joe Rogan, oder? Das ist eben auch, ich finde, das ist auch noch verrückt, dass die Republikaner, die ja früher noch viel mehr Mühe hatten mit dem, dank dem Trump, der halt aus dem Showbusiness kommt, haben sie jetzt auch Glamour. Sie haben Glamour. Ich meine, Musk ist super Glamour. Der Joe Rogan ist auch ein Absatz. Das ist der berühmteste und erfolgreichste Journalist praktisch jetzt in Amerika. Das ist Glamour. Und auch die Wrestling-Typen, die er da gebracht hat, das ist alles gut. Und das ist halt auch etwas, was die Republikaner früher ja nicht haben können. Das ist ein völlig neuer Stil. Aber du hast vorher noch Harris angesprochen, vielleicht zum Schluss noch. Jetzt für Demokraten. Du hast vorher etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Enttäuschung nach der Hillary ist viel grösser gewesen. Das teile ich. Aber ich glaube, das Debakel ist gleich noch viel verreckter. Weil jetzt haben sie wirklich alles auf eine Karte gesetzt, auf eine progressive Kandidatin aus Kalifornien, wo eigentlich man schon von Anfang an hätte müssen sagen, du, also die Progressiven haben noch nie gewonnen in Amerika. Immer die grössten Wahlniederlagen, die die Demokraten hatten, sind immer gewesen, wenn sie einen progressiven Kandidaten gebracht haben. Also auf Deutsch gesagt, das ist ein linker Kandidat, oder? Das ist eben nicht linksbürgerlich, wie sonst Demokraten eigentlich sind, sondern wirklich links, entweder sozialdemokratisch oder noch sozialistischer. Jetzt die Zukunft von dieser Partei. Was passiert jetzt? Explodiert die? Gibt es jetzt Köpferrollen? Können sich die erfinden in den nächsten 4 Jahren? Oder probieren jetzt nochmal 4 Jahre den ganzen Kampf gegen den Trump zu machen, in der Hoffnung, das bringt denen etwas? Was erwartest du da?
Es ist aber lustig, wo Kamala Harris Kandidatin geworden ist, habe ich eine Schlagzeile gemacht. Jetzt herrsche ich Chaos in dieser Partei. Ich bin total angegriffen worden wegen dem, weil sie haben gesagt, es gibt das Gegenteil da und jetzt ist das Chaos da. Ich glaube, die Wahlniederlage hinterlässt einen kompletten Trümmerhaufen. Die müssen die Partei von Grund auf neu aufbauen. Das sind neue Leute, die es jetzt braucht. Ich glaube, die Clintons, Obamas, die sind weg vom Fenster. Die werden extrem an Einfluss verlieren. Ich glaube auch nicht, dass sie 4 Jahre lang werden Donald Trump angreift. Ich meine, sie werden versuchen, in 2 Jahren den Senat oder das Repräsentantenhaus zurückzuholen, was ja auch gut ist. Es ist immer besser, wenn es ein teils Government gibt. Da kann eine Partei nicht durchmarschieren, da gibt es immer sinnvollere Aufgaben. Aber die Partei muss jetzt quasi auf die Sinnsuche gehen, Soul-Searching machen. Die müssen wieder quasi sich neu erfinden und da braucht es neue Leute. Und es gibt schon ein paar Leute, die ich interessant finde. Ein Gretchen Whitmer oder auch ein Gavin Newsom. Aber der Gavin Newsom ist auch einer von Kalifornien. Also, und was eben noch interessant ist, am Parteitag der Demokraten. Und Parteitage sind immer auch so ein bisschen ein Schaulaufen von neuen Talenten. Dort hat man den Barack Obama zum Beispiel mal entdeckt. Ich habe niemanden gesehen, der mich wirklich begeistert hat. Ich war enttäuscht vom Josh Shapiro, wo so einen Schreirede gehalten hat, wie damals der Howard Dean. Also, die Demokraten haben ein Talentproblem. Sie haben keinen Nachwuchs. Und da hat natürlich der Donald Trump jetzt mit dem J.D. Vance jemanden aufbauen. Der ist 40, wo rhetorisch wahnsinnig stark ist und wo die Bewegung kann weitertragen. Das haben die Demokraten momentan nicht.
Genau. Gut, also ich glaube, jetzt haben wir mal alles abgeschaut, was man kann anschauen kann. Aber es bleibt natürlich sehr, sehr interessant. Es ist ein historischer Tag, da sind wir uns, glaube ich, einig. Für Amerika ist es historisch, aber es ist eben auch für die ganze Welt natürlich von einer unerhörten Bedeutung. Also das kann man gar nicht überschätzen, weil das ist jetzt ein extremer Politikwechsel, wo man da muss erwarten, kann erwarten, je nachdem, findet man es gut oder nicht so gut. Aber Peter, danke vielmals für das sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Und jetzt ins Bett sofort. Oder ich weiß auch nicht, musst du noch viel schreiben oder musst du noch ein paar Interviews geben? Jetzt bist du langsam fertig.
Jetzt bin ich fertig, das war jetzt das Letzte gewesen. Und jetzt gehe ich ins Meer baden.
Ah, das ist super. Also sehr gut. Viel Vergnügen. Danke vielmals. Das ist ein Bern einfach Spezial mit dem Peter Hosli, Journalist bei Ringier und der Leiter von der Journalistenschule von Ringier, ein erfahrener Amerika-Kenner und Korrespondent. Ist jetzt in Amerika, hat relativ viel erlebt, viel gesehen. Danke vielmals. Das ist es gewesen auf Bern einfach. auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, so könnt ihr uns am meisten unterstützen. Und zweitens, ganz wichtig, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr vielleicht gedacht habt, Kamala Harris könnte gewinnen. So, das ist es gewesen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.